Herzlich willkommen zur 12. Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Jeden Dienstag gibt es von diesem Podcast eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute fange ich an mit der Reihe von Formatanalysen und zwar mit dem Disney-Format. Viel Spaß beim Zuhören. So, heute geht's los mit den angekündigten Formatanalysen. Ich habe dazu ja ein Webinar gemacht und nochmal einen Podcast, wo ich so ungefähr dargestellt habe, welchen Sinn das Ganze hat, wie man das macht, wofür das nützlich ist. Und jetzt geht's halt so Stück für Stück in die Formate. Ich denke mal, dass ich pro Monat ein Format besprechen werde. Ich fange an mit dem Disney-Format. Warum Disney? Ganz einfach, weil Robert Dills gestern Geburtstag hatte. 67 Jahre ist er alt geworden, am 21. März hat er Geburtstag. Und das ist gleichzeitig der Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Und ich halte das nicht für einen Zufall. Für mich ist ja Robert Dills ohnehin der Johann Sebastian Bach des NLP. Du weißt ja vermutlich, dass ich mit dem Musikerblick auch aufs NLP gucke, dass diese Formatanalyse und die Art, wie ich Modeling betreibe, für mich durchaus auch die Kompositionslehre des NLP ist. Und von daher erlaube ich mir, Dills als den großen Meister der NLP-Komposition zu verehren und ihn wirklich neben Johann Sebastian Bach zu stellen. Überleg mal, was Dills uns alles geschenkt hat. Das sind zum einen diese großen ordnenden Formate, also da ist die Modelle, nicht Formate, die großen ordnenden Modelle, da sind die logischen Ebenen, da ist das Score-Modell dann als Teil des Score-Modells, das Strukturmodell der Veränderung von A nach B, gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand, das sozusagen jetzt so als Theoriekonzepte von Dills. Er hat ja auch wohl federführend das erste NLP-Buch geschrieben, was den Titel NLP trägt. Also dieses, wo er mit Ben Longren und den anderen zusammengeschrieben hat und die Theorie begründet hat. Aber auch die Praxis. Wie gesagt, Disney, vielleicht sein berühmtestes Format. Reimprinting, für mich eines der schönsten NLP-Formate überhaupt. Mentorentechnik, Metamirror, Integration konfigurierender Glaubenssätze. Und dann wirklich solche Perlen auch wie Ressource Supercharger, so ein freches Format und dann so ein gigantisches Format wie Score Integration. Also wenn ich Dills mit Bach vergleiche, wäre das dann vermutlich so die Matthäus Passion. Wirklich kein einfaches Stück, ein großes Stück. Es dauert auch 1 bis 2 Stunden, aber kein Schritt dran, wo ich sage, den kann man weglassen. Der Mann hat's einfach drauf. Und ihm zu Ehren geht's also jetzt los, diese Reihe mit dem Disney-Format. Das Disney-Format ist ein von ihm modelliertes Format, also wirklich eine Modeling-Installation vom Modeling von Walt Disney halt eben. Und Dills hat mal irgendwann eine Reihe gemacht von Modelings von kreativen Menschen. Das hat er wohl zusammen mit seinem Vater gemacht, dem Robert D. Dills heißt der, glaube ich. Also beide heißen Robert und Dills, der wohl Patentanwalt ist, der Vater. Und da hat Dills sich halt, also der Sohn und der Vater zusammen, soweit ich weiß, Genies vorgeknöpft und die modelliert. Also Walt Disney, wie gesagt, dann Mozart, Einstein, Leonardo da Vinci, das sind wunderbare Formate entstanden. Ich liebe auch die Einstein-Strategie. Aber ich glaube, das bekannteste ist das Disney-Format. Und darum fangen wir mit dem an, die Formatanalyse zu machen. Ich richte mich ja in diesem Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, nicht so an die ganz unmittelbaren NLP-Einsteiger. Das ist schon so ein bisschen mit Vorkenntnis zu genießen. Hier also im Grunde gerne auch mit viel Vorkenntnis. Also Practitioner ist eigentlich, wovon ich innerlich so ausgehe, wenn du hier zuhörst, dass du den hast. Drum gehe ich mal davon aus, dass dir das Disney-Format bekannt ist, dass du das schon mal erlebt hast, durchgeführt worden ist, vielleicht auch selbst schon durchgeführt hast. Und ich werde es hier jetzt nicht erklären. Wenn du es nicht kennst, du kannst es im Internet an allen möglichen Stellen einfach finden und nachlesen. Die Grundidee von Disney ist, dass normalerweise werden drei Bodenanker etabliert, drei Zettelchen auf dem Boden gelegt oder drei Plätze definiert. Und auf diese drei Positionen kommen der Träumer, der Realist und der Kritiker. Und jetzt könnte sein, dass bei einigen, die zuhören, vielleicht sogar bei dir schon das erste Zucken ist. Moment mal, wie nennt denn der da die drei Positionen? Das ist beim Disney-Format auch interessant. Es gibt da viele Varianten und wie bei allen NLP-Formaten, wo es Varianten gibt, denken natürlich immer alle Leute die Variante, die sie gelernt haben. Das wäre jetzt die richtige, die einzige, die echte, die wahre. Also bei mir war das so, in meinem Praktischen habe ich Disney so gelernt, wir haben angefangen auf dem Träumer, der hieß Träumer und da halt einen Traum geträumt. Dann ging es zum Realisten, der sollte überlegen, wie das geht. Dann ging es zum Kritiker, der hat gesagt, warum das nicht geht. Der Kritiker hat seine Kritik dann dem Realisten zurückgespielt, der hat den Plan verändert, das mit dem Kritiker nochmal angeguckt. Dann ging es zwischen den beiden hin und her, Ping-Pong-mäßig, bis am Ende der Realist einen Plan hatte, wo der Kritiker meinte, ja, das könnte so gehen. Diesen Plan hat dann der Realist dem Träumer präsentiert und er meinte, oh, mehr ist nicht übrig von meinem Traum, na gut. Dann machen wir halt zumindest das. Also ich fand das Format grottenlangweilig. Ich fand das, ich habe keine Ahnung gehabt, was daran so toll sein soll. Ich habe es erstmal weggeräumt und auch dann in meinem ersten Practitioner, den ich gegeben habe, tatsächlich nicht vermittelt, weil mir war immer schon die Regel, ich vermittle nur Formate, die mich selbst auch begeistern. Und was ich nicht verstehe, was mich nicht begeistert, das fliegt raus. Und dann war ich einige Jahre später bei Klaus Marwitz in diesem wirklich grandiosen Seminar Alpha Reading. Und da macht er den Disney. Und zwar ganz anders. Und seitdem bin ich Disney-Fan. Er hat uns gebeten, ein A3-Blatt zu nehmen. Und auf der Vorderseite, du weißt bestimmt, jedes Papier hat ja eine Vorder- und eine Rückseite, offen beide Seiten weiß sind. Auf der Vorderseite das Blatt quer zu nehmen und auf diesem A3 quer eine Mindmap zu machen, weil Mindmaps waren Klaus Marwitz immer sehr wichtig, eine Mindmap zu machen über unseren Traum, so richtig ausführlich. Und dann das Blatt umzudrehen, hochkant zu nehmen, einen Strich in der Mitte zu machen, sodass wir jetzt quasi zwei A4-Blätter quer übereinander hatten. Und auf dem oberen wieder eine Mindmap, jetzt aus der Position Realist und überlegen, ja, wie könnte man das denn realisieren, diesen Traum. Und dann auf dem dritten A4-Blatt eine Liste anlegen, das war ihm dann ganz wichtig, keine Mindmap, eine Liste anlegen, aus der Position des Kritikers und jetzt Punkt für Punkt aufzählen, warum das Quatsch ist und warum das nicht funktioniert. Und dann kam es. Mit dieser Liste sollten wir jetzt Punkt für Punkt nehmen, das Blatt wieder umdrehen und den Traum vergrößern, so dass die Kritik entkräftet wird. Also der entscheidende Schritt war es, den Traum zu vergrößern, nicht kleiner zu machen, vergrößern. Und ich war begeistert. Das war ein Disney nach meinem Geschmack. Ich habe den dann ab dann in meinen Practitionern genauso vermittelt, dann halt wieder mit Bodenanker, weil das irgendwie netter aussieht. Und wenn man das so macht, passiert was Merkwürdiges. Also die Leute gehen auf den Träumer und träumen. Ein Traum. Dann gehen sie auf den Realist, überlegen sich, wie das klappen könnte. Dann gehen sie auf den Kritiker und ziehen vom Leder, weil, wie Klaus Marwitz, ich halte nichts vom konstruktiven Kritiker, der darf richtig Stoff geben. Und dann kommt halt das Zeug da hoch, ne? Und dann wird es halt auch mal gesagt, was da alles Quatsch ist an dem Plan. Und dann gehen diese Punkte zum Träumer und der Träumer vergrößert den Traum, sodass die Kritik in sich zusammenfällt. Und das macht man zwei, drei Runden und dann stehen, das kommt praktisch immer vor, dann stehen die Leute auf der Position Träumer, strahlen wie ein Schneekönig und sagen, das ist ja komplett unrealistisch. Und ich denke mir, ja, genau das soll es auch sein. Ich meine, der Traum soll ja nicht realistisch sein. Der Traum ist ja ein Traum. Und überleg mal, was Walt Disney geträumt hat. Der hat den Traum gehabt von einem abendfüllenden Zeichentrickfilm. Der hat den Traum gehabt von einem Zeichentrickfilm, wo sich die Figuren synchron zur Musik bewegen. Von einem Land, in dem seine Figuren rumlaufen. Von einer Welt, in der seine Figuren rumlaufen. Alles, alle diese Ideen waren am Anfang komplett versponnenes Zeug und komplett unrealistisch. Und das ist ja genau der Gag bei der Disney-Strategie, dass du damit Träume, also unrealistische Sachen realisieren kannst. Aber das geht halt nur, wenn du den Loop machst. Vom Träumer zum Realisten, zum Kritiker und dann wieder zum Träumer rein. So, jetzt habe ich schon gesagt, wie die drei Positionen heißen. Da gibt es auch Varianten. Der Träumer heißt im Grunde überall Träumer. Also da kenne ich keine Variante. Der Realist heißt meistens Realist, manchmal heißt der auch Planer. Und in einer Version heißt er sogar der Verwirklicher, was ich auch ein sehr schönes Wort finde. Und dann kommt der Kritiker. Der heißt meistens Kritiker. Der heißt oft konstruktiver Kritiker. Der arme Kritiker wird erstmal eingehegt. Und bei Dilts, da heißen die drei Rollen Träumer, Realist, Kritiker, aber in einer Version, das findest du in seiner NLP-Enzyklopädie, heißt es wirklich Spoiler. Und der Spoiler, das ist der Verderber. Das ist der, der die Sachen kaputt macht. Und so haben auch die Mitarbeiter von Walt Disney den guten Walt Disney beschrieben. Weil Dilts hat ja dann, wie gesagt, ein Modeling gemacht aufgrund von Berichten von Disneys Mitarbeitern, wie die ihn so erlebt haben. Und die meinten, es war entsetzlich. Man wusste nie, welcher Walt Disney zur Arbeit kommt an einem bestimmten Tag. Manchmal kam da einer, der war wie die Mickey Maus, wie ein kleines Kind, blubberte und strahlte und sprudelte und war ein Feuerwerk von Ideen und dem kam nichts verrückt genug und es war einfach eine wahre Freude mit dem Mann. Und dann gab es andere Tage, da kam ein beinharter Realist und der hat gerechnet und geplant und gemacht und überlegt, wie genau man da hinkommt. Aber da gab es auch die Tage, da kam jemand, der hat alles kaputt gemacht, die Pläne zerrissen, die Modelle zerschlagen und geflucht und geschimpft. Und nein, das war kein konstruktiver Kritiker, das war ein destruktiver Kritiker. Weißt du, es ist ja so, wenn wir den Leuten im Disney sagen, das muss jetzt aber ein konstruktiver Kritiker sein, dann ist ja nicht so, dass die deswegen sofort eine spontane Erleuchtung haben und keinen destruktiven Kritiker mehr in sich haben. Die drei Rollen hat ja sowieso jeder in sich. Ich meine, jeder Mensch träumt mal, jeder Mensch überlegt sich mal, wie man was erreichen kann und jeder Mensch macht sich innerlich mal fertig und das ist der destruktive Kritiker. Und wenn ich jetzt im Disney-Format sage, der darf aber jetzt nicht, der muss jetzt aber sich raushalten, der wird jetzt hier nicht gebraucht, wir brauchen einen konstruktiven Kritiker, was normalerweise bloß so eine Art Realist 2 ist, der konstruktive Kritiker, ja, dann setzt sich der destruktive Kritiker so an die Seite und wartet, weil er weiß, seine Zeit kommt. Und dann ist das Format irgendwann fertig und es gibt einen schönen Plan und der Klient strahlt oder im Selbstcoaching strahlst du selber und du denkst, das war's alles. Und dann, wamm, kommt der destruktive Kritiker und macht die ganze schöne Arbeit kaputt, weil der war ja nicht weg, der hat ja bloß gewartet. Und von daher, ähnlich wie im Six Step, wo es auch heißt, es gibt eine gute Absicht dahinter gegen einem noch so übel aussehenden Verhalten, der destruktive Kritiker meint es ja im Grunde auch gut, der macht es ja nicht nur, um es kaputt zu machen, der macht es einfach kaputt, weil er es für Quatsch hält, das Zeug. Also er bringt im Grunde sehr wertvolles Feedback. Es gab von Klaus Marwitz auch eine Version vom Disney, das hat er für den Business-Bereich entwickelt, ein Gruppen-Disney. Da brauchst du eine Gruppe von Leuten, die Anzahl sollte nicht durch drei teilbar sein, sagen wir mal vier Leute. Und dann geht das los, der erste träumt, der zweite überlegt sich, wie man das verwirklichen kann, der dritte sagt, was darin alles Bullshit ist, dann macht der vierte den Traum größer und der erste macht jetzt wieder weiter mit, wie man es erreichen kann und der zweite dann die Kritik. Also es geht dann immer so reihum und weil die Zahl der Leute nicht durch drei teilbar ist, kommt jeder mal in jeder Rolle und so kann man den Disney im Team spielen. Und da war bei Klaus Marwitz die Regel, das macht das Team so lange, bis denen keine Kritik mehr einfällt. Bis die sagen, also jetzt wüssten wir daran, nichts mehr zu kritisieren. Das ist auch bei Klaus Marwitz der Punkt gewesen, wo der Solo-Disney, also der mit dem Blatt Papier, endet, wenn einem keine Kritik mehr einfällt. Und das konnte durchaus mal ein, zwei Stunden dauern. Aber ich finde gut, wenn man für ein Format auch ein klares Exit-Kriterium hat, weil ich meine, beim Disney geht man ja in meiner Version immer im Kreis und die Frage ist, wie lange eigentlich? Also wie lange gehe ich im Kreis? Und Klaus Marwitz hätte gesagt, bis dir keine Kritik mehr einfällt. Wenn man jetzt diesen Disney spielt im Team den Business Disney, dann gehen die zu anderen Teams und zu Kollegen und sagen, wir haben uns einen Plan ausgedacht, du bitte sag uns doch mal, warum der Plan Quatsch ist, kannst du nicht mal kritisieren. Und Klaus Marwitz meinte, das ist so faszinierend, wie sich daraufhin in vielen Firmen die Stimmung ändert, weil die plötzlich Kritik, sogar scharfe Kritik, als Ressource erleben, womit der Traum größer und der Plan besser ist. Weil überleg dir mal, was das bedeutet. In dem Augenblick, wo dem Kritiker nichts mehr einfällt. Also wo der sagt, oh, also, nein, mir fällt keine Kritik, das klappt, es muss klappen, mir fällt keine Kritik mehr ein. Ja, in dem Augenblick hast du beim Realisten Punkt für Punkt stehen, wie du das Ding verwirklichst. Du musst es einfach nur von oben nach unten abarbeiten. Und da kommen wir schon, wenn wir jetzt mit der Formatanalyse anfangen, zu der Frage, auf welcher Ebene ist das eigentlich? Was ist Punkt A, was ist Punkt B, was ist die Stelle der Veränderung, wo geht's los und wo hört's auf? Und da ist vielleicht am schlausten, wenn du dich erinnerst, also wie gesagt, ich gehe davon aus, du kennst den Disney. Ja, wie war es denn bei dir? Du hast einen Disney erlebt, wurdest durchgeführt, hast dich durchgeführt, hast jemand anderen durchgeführt. Ja, was ändert denn jetzt so ein Disney? Und nach meiner Erfahrung ist also, die Leute kommen, haben ein Zielchen, Traum, Träumchen, diffuses etwas, wo sie hinwollen. Ja, schon eine Idee, keine Ahnung, wäre nett, aber ich weiß halt auch nicht. Und dann macht man Disney und dann, wham, ist das plötzlich glasklar und die sehen ihr Ziel, ihren Traum vor Augen innerlich. Normalerweise ist es auch größer geworden, sie haben einen glasklaren Plan, sie sind hochmotiviert und sie können loslegen. Das ist so die klassische Veränderung vom Disney. Und jetzt hörst du dich sofort mit NLP-Ohren, aha, klingt nach Ebene 4. Also von Zielchaos zu klares Ziel. Könnte aber auch eine Ebene 3 sein, dass die Strategie sich geändert hat. Also können wir jetzt einmal gucken, das Format, in dem wir die Liste der Ressourcen, die logischen Ebene von unten nach oben durchgehen, gibt es Submodalitäten, gibt es Vakuum, ja selbstverständlich, gibt es in jedem NLP-Format, gibt es Timeline, nein, obwohl das Ziel natürlich Timeline Zukunft ist, aber so richtig kommt Timeline nicht drin vor, gibt es Persönlichkeitsteile. Ja, das könnte man jetzt so deuten. Man könnte sagen, das ist mein innerer Träumer, mein innerer List, mein innerer Kritiker. Das kann man als Persönlichkeitsteile sehen. Gibt es ein dissoziiertes Selbst? Ja, irgendwie, vielleicht auch. Weil es könnte ja sein, dass das drei Selbste sind. Also ich als Träumer, ich als Realist, ich als Kritiker. Das heißt, diese drei Rollen, Träumer, Realist, Kritiker, das können Persönlichkeitsanteile sein, dann wirkt das Format von 4 auf 3. Es können aber auch Selbste sein, dann wirkt es von 5 auf 4. Und wie bei vielen NLP-Formaten ist es hier so, beides geht. Es gehen auch noch andere Versionen, auf die kommen wir gleich. Beides geht, nur wenn du es durchführst, ist es wirklich gut, wichtig, sinnvoll, essentiell, dass du für dich klar machst, dein Disney, wie du ihn machst. Auf welcher Ebene ist der? Sind es für dich Persönlichkeitsteile, dann wäre es auch gut, du hättest eine deutliche Metaposition mit dabei, wo dein Selbst in der Steuerungsposition, Steuerinstanz nach Gunter Schmidt ist und diese inneren Anteile anleitet. Wenn es drei Selbste sind, also du als Träumer, du als Realist, du als Kritiker, dann ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, dann kann man vielleicht darauf verzichten. Ja, jetzt natürlich die nächste Frage, wenn ich es auf 4 oder 5 machen kann, geht es auch auf 6 und selbstverständlich geht es auch auf 6. Du kannst natürlich auch drei Mentoren nehmen, du kannst dir irgendeine Person nehmen, die für dich die Verkörperung eines Träumers, eines Realisten, eines Kritikers ist. Im Grunde könntest du Walt Disney auf alle drei Positionen stellen und dann könntest du die bitten oder du dich selbst in deren Position stellen, weil wir machen ja, wenn wir Ebene 6 Ressourcen aktivieren, immer den Positionswechsel, dann könntest du dich in deren Position stellen und mal mit deren Augen, mit deren Ressourcen, aus deren Perspektive dein Ziel, dein Traum anschauen und bedenken. Ja, und noch eine Ebene höher, dann nimmst du einfach drei Götter oder drei Archetypen oder drei spirituelle Energien, weil Schöpferkraft ist ja doch auch eine Energie und Zerstörungskraft, die spirituell gesehen in der Welt vorkommt. Also von daher merkst du, der Disney geht auf 4, 5, 6 und 7. Geht er auch auf 3? Eher nicht. Weil, also es ist ziemlich einfach, Formate auf unteren logischen Ebenen nach oben zu spielen, also die auf höheren Ebenen ablaufen zu lassen, aber gerade bei Formaten, die auf den oberen Ebenen ansetzen, ist es schon schwierig, das wegzumachen. Dann müsste ja ein reines Ankerformat rauskommen oder ein reines Submodalitätenformat, in dem wirklich keine Bedeutung mitschwingt. Und nein, da sehe ich jetzt auf die Schnelle keine Chance, das zu machen. Also haben wir Punkt A und Punkt B, entweder auf Ebene 4 oder entweder auf Ebene 3 oder auf Ebene 4. Es gibt, wie gesagt, auch die Version höher, auf die komme ich vielleicht auch gleich noch, wenn die Zeit dafür noch übrig ist. Aber wo ist jetzt die Stelle der Veränderung in diesem Format? Weil es kommt ja nichts dazu. Ich meine, du hast am Anfang Träumer, Realist, Kritiker, und du hast am Ende Träumer, Realist, Kritiker, und du hast am Anfang Ziel, du hast am Ende Ziel. Es ist nur irgendwie alles ein bisschen geordneter, aber das Geordnete ist ja der Unterschied zwischen A und B. Aber wo kommt denn jetzt die Ressource her? Die Stelle der Veränderung. Und die habe ich dir ja vorhin schon beschrieben, wie ich den Disney bei Klaus Marwitz gemacht habe. Da war es für mich wirklich ein Schock, und zwar ein ekstatischer Schock, mit der Kritik vom Kritiker in den Träumer zu gehen. Und das war definitiv für mich die Stelle der Veränderung. Das war eine Stelle der Veränderung, die hat mein Leben verändert bis heute. Das ist die Stelle der Veränderung. Und da ist eine Ressource, die ist cool. Weil die kommt im NLP manchmal vor und die wird ganz selten benannt als wichtige Ressource. Du weißt ja vermutlich, für mich ist ein Format dann ein Format, wenn Sachen drin vorkommen, die in keinem anderen Format drin vorkommen, dann gebe ich dem den Namen eines Formats, sonst ist es eine Formatvariation. Disney kommen zwei Sachen drin vor, die nur im Disney vorkommen. Das eine sind die drei Rollen, Träumer, Realist, Kritiker, aber das andere, das ist die bestimmte Ressource, die da drin ist. Und auf diese Ressource hat Robert Dilts viele Jahre früher schon mal hingewiesen, und zwar in dem berühmten Buch NLP, so Strukturen subjektiver Erfahrung. Da schreibt er, bei einer Telefonnummer sind nicht nur die Ziffern wichtig, sondern auch die Reihenfolge der Ziffern. Das schreibt er da über eine Strategie. Ja, und das ist nach meiner Meinung die Ressource bei Disney, weil diese drei Figuren, Träumer, Realist, Kritiker, die hat ja jeder in sich. Das ist ja nicht neu, die musst du ja nicht installieren. Ich meine, jeder hat mal verrückte Ideen, jeder überlegt sich mal, wie er irgendwas erreichen kann, und jeder macht sich mal innerlich fertig. Das ist ja nur keine Kunst, diese drei Rollen zu haben. Aber was Walt Disney gemacht hat, war, er hat die auf eine Art und Weise angeordnet, sortiert, geordnet, in eine Reihenfolge gebracht. Das ist sensationell. Die meisten Leute machen es andersrum. Und wenn du es andersrum machst, kommst du sofort auf die Version Disney als problemerzeugendes Format. Disney rückwärts, Disney, um Leuten richtig schlechte Laune zu machen, ist total einfach. Du fängst auf den Träumer an und gehst zum Kritiker. Also, der Gag beim Disney ist ja, dass der Kritiker gerade nicht den Traum zerfetzt, er zerfetzt den Plan. Das heißt, auf den Träumer reagiert nur der Realist, auf den Realist reagiert nur der Kritiker und auf den Kritiker reagiert nur der Träumer. Sobald du die Reihenfolge umdrehst, gibt es ein Unglück. Sobald zum Beispiel der Träumer anfängt und jetzt kommt der Kritiker vorgeschossen und sagt, so Quatsch, funktioniert nicht, das geht schief, da kann der Träumer dem nichts entgegensetzen. Oder wie ich es halt gelernt habe, wenn auf den Kritiker plötzlich der Realist antwortet, ja, dann wird der den Plan sicherer machen, kleiner machen, absichern. Das wird langweilig, es ist schrecklich. Und was noch eine bessere, also im Sinne von schlechtere Version ist, die manche Leute mit ihrem inneren Disney spielen, bevor sie das Format kennen, die haben keine falsche Reihenfolge. Nein, die drei Teile quatschen einfach gleichzeitig. Es ist ein inneres Tohuwabohu und die reden durcheinander, die Teile. Und wenn es ganz schlimm kommt, prügeln die sich auch noch gegenseitig. Das heißt, für mich ist die entscheidende Veränderung durch das Disney-Format die innere Ordnung, die Reihenfolge. Und wenn man jetzt den Disney in einem Satz macht, dann musst du dir das so vorstellen, du sitzt da vielleicht mit irgendeinem Freund beim kreativen Gespräch und es geht halt los mit irgendeinem Traum. Und jetzt ist die Regel, die man bei Disney für den Alltag, Disney-Alltagssprache, immer rausnimmt, dass du Wenn irgendjemand in deiner Gegenwart in einer von diesen drei Rollen ist, Träumer, Realist, Kritiker, dann gehst du bitte entweder in dieselbe Rolle und machst Pacing und unterstützt, oder du gehst in die nächste Rolle. Das heißt, wenn da einer vor sich hin träumt, dann träumst du mit. Das tut dem am besten. Und wenn ihr lange genug geträumt habt und der nicht von selbst auf die Idee kommt, dann gehst du halt mal irgendwann in den Punkt, ja, wie könnte man das denn jetzt umsetzen? Und dann plant ihr miteinander und dann wird erstmal in Ruhe geplant. Und wenn ihr fertig geplant habt, dann wird der wahrscheinlich schon selber auf die Kritik kommen. Wenn nicht, kannst du das auch ein bisschen stimulieren, dass die Kritik kommt. Und dann fangt ihr an, den Plan zu zerfetzen. Und jetzt kommt die Stelle der Veränderung. Jetzt sitzt er vielleicht wie ein Häufchen Elend schon vor dir mit seinem zerfetzten Plan und sagst, okay, und jetzt überleg doch mal, wie kannst du den Traum so vergrößern, dass die Kritik in sich zusammenfällt? Das ist im Grunde Disney in einem Satz. Wie kannst du den Traum größer machen? Nehmen wir an, der will sich selbstständig machen. Der will eine Firma gründen. Und irgendwann kommt die Kritik, ja, um Gottes Willen, was ist denn, wenn du krank wirst? Und den Traum vergrößern würde jetzt bedeuten, ui, stimmt, ich brauche Angestellte. Und jetzt wird der Traum größer, weil wenn du Angestellte hast, dann kannst du auch mal krank sein eine Woche, dann geht die Firma nicht unter. Oder du brauchst hohe Rücklagen oder sowas in der Richtung. Aber das ist eine Idee, den Traum zu vergrößern. Nochmal ganz kurz zu dem Job des Realisten. Also nehmen wir an, dein Traum ist es, eine Riesenfirma aufzubauen oder wie im Fall von Disney, halt ein Disney World oder Disneyland zu bauen. Dann kann sein, dass der Realist, der sich ja um die Frage kümmert, wie kann man oder könnte man das verwirklichen, dass dann der Realist kommt und sagt, okay, realistisch braucht es dafür 10 Millionen Euro. Ja, wenn du sagst, es ist unrealistisch, sagt der Realist, sorry, aber bei dem großen Traum unter der Summe kommst du nicht weg. Dann sagt der Kritiker, dir gibt sowieso niemals irgendjemand 10 Millionen, weil so wie du drauf bist, ne, ist es undenkbar. Jetzt passieren zwei spannende Sachen. Nämlich, wenn du den Disney als Loop machst, Träume, Realist, Kritiker und dann wieder bei deinem Träumer anfängst, geht es eigentlich immer die logischen Ebenen nach oben und es landet immer in der Persönlichkeit. Irgendwann geht es um dich. Irgendwann geht es um deine Mitstreiter, signifikante, emotionale anderen. Irgendwann geht es normalerweise auch um den Sinn des Ganzen, die Spiritualität. Das Ding wird groß. Und wenn du anfängst mit einem Business-Ziel, du bist in wenigen Runden mitten in deiner Persönlichkeit und da wird dir dein destruktiver Kritiker einiges offenbaren, was du längst wusstest, aber nicht wissen wolltest über dich und deine Persönlichkeit. Und jetzt heißt es, den Traum zu vergrößern, persönliches Wachstum, persönliche Entwicklung. Und da kannst du auch im Hinterkopf den Satz behalten von Michael Gerber aus dem großartigen Buch E-Myth Revisited, der mal gesagt hat, jede Firma wächst so lange, bis sie die Grenzen der Persönlichkeit des Unternehmers erreicht. Und das kannst du bei Disney quasi in Rekordzeit simulieren, dass irgendwann wird, eigentlich egal mit welchem Traum, mit welchem Thema, das muss gar nicht Business sein, wenn du mit irgendwas anfängst, irgendwann wirst du in deiner Persönlichkeit oder auf noch höheren Ebenen landen. Und es wird immer mehr ein Traum, weil er dich mit einbezieht, weil du auch von dir träumst, wie das Ganze sein könnte. Jetzt gucke ich mal meine Liste durch, was habe ich denn da alles? Also, wir haben noch nicht über die Abbildungsebene geredet. Abbildungsebene, Disney ist ein Format auf oberen logischen Ebenen, ist die Frage, wie kann man das darstellen? Ich habe dir schon zwei Sachen erzählt. Der Klassiker ist mit Bodenankern, Zettelchen oder vorgestellte Räume, wo man halt rumläuft im Zimmer. Das ist also Schwerpunkt Verhaltensebene, Ebene 2, aber halt auch ein bisschen Visualisierung mit dabei. Klaus Marwitz hatte die Version mit Papier und Stift, die ich auch sehr charmant fand. Und er hatte auch die Version im Team. Das ist aber auch eine Verhaltensversion. Dann geht es natürlich auch mit Püppchen. Natürlich ging es auch als Fantasiereise. Bernd Isert, wie gesagt, würde Püppchen nehmen. Und natürlich kannst du auch, wie bei einer Aufstellung, andere bitten, dass sie dir einen Disney spielen. Da gibt es auch eine lustige Geschichte von einer Teilnehmerin, da haben wir uns mal irgendwann haben wir reflektiert. Große Veränderung durch die NLP-Ausbildung, und bei ihr war es der Disney. Der Disney hat bei ihr das Leben verändert. Und wir haben gesucht, warum war dieser Disney so verändernd, so lebensverändernd, wie kein anderer Disney hinterher nochmal verändernd war. Und die Lösung war ebenso naheliegend wie verblüffend. Das war nämlich so ein Kleingruppen-Disney. Da war sie mit drei anderen Leuten in einer Kleingruppe in ihrem Praktisch, ne? Und die drei anderen haben die drei Rollen gespielt und haben sich um ihr Ziel gekümmert, eine Dreiviertelstunde lang. Einer war Träumer, einer war Realist, einer war Kritiker und es ging immer reihum. Und in der Auswertung, Jahre später, wurde ihr bewusst, die entscheidende Ressource für sie war, dass es andere Menschen waren, signifikante, emotionale andere. Drei Menschen, die sich für sie Zeit genommen haben, 45 Minuten für sie und ihr Ziel, um das durchzuführen. Das war so ein unfassbares Maß an Wertschätzung, was sie da erlebt hat, dass dieser Disney bei ihr wirklich von 6 auf 5 gewirkt hat, dass sie ihr Selbstbild verändert hat, weil, ja, das ist schon was zu merken. Wow, gerade für einen Handlungstypen. Wow, da kommen andere Menschen und die nehmen sich Zeit für mich. Das sind die Abbildungsebenen. Andere Ebenen hatten wir schon. Format in Alltagssprache hatten wir auch. Wie wäre es denn, das zu vergrößern? Auch die dunkle Version hatten wir. Das geht ganz einfach. Jemand träumt und du sagst, oh Gott, das klappt sowieso nicht. Also du gehst einfach die Reihe zurück. Die Rückwärtsstelle der Veränderung hatten wir auch. Das ist nach meiner Meinung da, wo du zum ersten Mal mit der Kritik in den Traum gehst. Das Problemformat hatten wir auch schon. Das ist halt, wenn die sich gegenseitig anbrüllen oder sogar prügeln, wenn das also völlig chaotisch ist. Und ohne Ressource, ja, das ist dann das Glücksspiel. Das ist, wenn jemand käme mit einem Traum und du sagst so was wie, ja, du hast ja bestimmt in dir Träume, Realist, Kritiker. Was sagen die denn dazu? Das heißt, du würdest die drei Rollen aktivieren, ohne die Reihenfolge vorzugeben und schauen, was passiert. Genau. Wie kann man noch größere Variationen machen? Also was auf jeden Fall spannend ist, ist natürlich andere Figuren mit reinzunehmen. Da gibt es auch mehrere Versionen, auch von anderen Kreativitätstrainern mit anderen Hüten und Rollen. Da kann man 3, 4, 5 nehmen, aber ich finde nach wie vor, Disney ist das Großartigste. Dann ist natürlich die Idee, dass ich mit diesen Figuren zum Beispiel Change Histories mache oder Six Steps. Das habe ich öfter mal gemacht, wenn bei Leuten zum Beispiel der Träumer ganz schwach war oder der Kritiker sich nicht hat kritisieren trauen, dann haben wir halt mit der Figur ein Change History gemacht und bei der mal geguckt, was ist denn bei dir in deiner persönlichen Timeline schiefgegangen, dass du dich plötzlich nicht mehr zum Kritisieren traust. Da kann man auch wieder sehr gut Mentoren einsetzen, hatten wir schon, da kommt dann die Ebene 6 Ressource mit rein. Und andersrum kann ich mir überlegen, kann ich Elemente aus dem Disney in andere Formate übernehmen und natürlich kann ich in jedes andere Format auch mal einen Träumer oder einen Realist oder einen Kritiker einbauen, wenn ich es brauche. Aber die entscheidende Ressource, die ich gerne in anderen Formaten verwende, ist die Ressource, was ändert sich, wenn ich die Reihenfolge ändere? Vielleicht kennst du mein YouTube-Video, wo ich wirklich Gas gebe und mit irgendwelchen Formaten spiele und ich schreibe die Schritte auf Kärtchen und ich mische die Kärtchen, ich lege immer eine neue Reihenfolge aus und ich mache da echt die wildesten Sachen. Ja, jetzt weißt du, wo das herkommt. Die Idee, mit der Reihenfolge von Formatschritten zu spielen, die habe ich aus dem Disney-Format genommen. Weil das ist einfach mega kreativ, ein mega kreativer Prozess. Und von daher, die beiden essentiellen Elemente von Disney, die drei Figuren und die Reihenfolge, eignen sich auch sehr gut für andere Formate. Genau, damit sind wir eigentlich durch, wenn ich mir das angucke. Wir haben eine halbe Stunde. Perfekt. Was bleibt noch, außer dir zu wünschen? Mach Disney. Schnapp dir irgendwelche Themen. Jag sie durch den Disney. Also ich mache es ja am liebsten mit, wenn ich es mit mir selber mache, schriftlich. Gleich im Tagebuch, direkt rein. Tabelle, 3 Spalten, Träume, Realist, Kritiker. Vorne fange ich an und schreibe das und dann kommt das nächste und so geht es immer weiter. Ich verehre Klaus Marwitz sehr. Er ist einer meiner größten und beeindruckendsten Lehrer. Ich habe viel von ihm übernommen. Die Mindmap nicht. Ich bin bis heute kein Mindmap-Fan. Da bin ich eher auf Seite von Frau Birkenbiel, die meinte, sie mochte Mindmaps auch nicht. Sie hat es immer geliebt, Listen anzulegen. Sie hat sich dafür geschämt. Sie dachte, Listen sind unkreativ, bis sie irgendwann herausgefunden hat, dass im Grunde alle kreativen Menschen über Jahrhunderte hinweg, kann man das zurückverfolgen, Listen geliebt haben. Listen, so komisch es klingt, sind ein durchgehender gemeinsamer Nenner von ganz vielen kreativen Leuten. Nur Edward de Bono, dieser berühmte Kreativitäts- und Gedächtnistrainer aus England, Der mochte keine Listen. Der hat die Mindmap erfunden, der war Mindmap-Fan und der hat es wirklich im Alleingang geschafft, dass alle Leute glauben, Listen wären unkreativ. Ich finde, Listen sind ganz großartig kreativ. Du kannst natürlich auch, habe ich auch mal probiert, die Sache kombinieren, quasi einen Vera F. Disney oder Walt Birkenbiel machen und du nimmst für Träume, Realist und Kritiker ABC-Listen. Ja, warum denn nicht? Man kann das alles wunderbar kombinieren. Es geht ja um die Grundidee. Also vielleicht das als Schlussgedanke. Es ist vermutlich für dich eine Wiederholung, aber man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Jedes Format hat ja einen doppelten Nutzen. Der eine Nutzen ist auf der Werkzeugebene. Das heißt, wenn du einmal ein Traum hast, einmal ein Ziel hast und du hast das Gefühl, das ist so ein bisschen wackelig und schwachbrüstig, dann nimmst du halt das Disney-Instrument, das Disney-Werkzeug und wendest einmal darauf den Disney an und mit guter Hoffnung und viel Glück wird dein Ziel hinterher gedeihen und strahlend groß und schön sein. Meistens klappt's ja, deswegen geht man ja auch ins Coaching. Aber das viel Spannendere ist doch die zweite Wirkung von Formaten. Wenn du 20, 30, 40, 50, 100 Disneys gemacht hast, dann brauchst du kein Disney-Format mehr. Dann lebst du Disney, dann denkst du Disney, dann fühlst du Disney, dann bist du Disney innerlich. Und dann ist es für dich auch selbstverständlich, dass du mit deinen Träumen auf eine bestimmte Art gehst und auf eine bestimmte Art planst und auch mit innerer Kritik auf eine bestimmte Art umgehst. Und dann ist es ein ganz normaler, innerer, geordneter Prozess, wie du an deine Themen rangehst. Und das ist die Wirkung des Disney-Formats, um die es eigentlich geht. Weil, ich meine, das wissen wir beide, Walt Disney hat niemals im Leben ein Disney-Format durchgeführt. Der hat es einfach so drauf. Und drum, wieso glaubst du dann, dass wenn du ein Disney-Format durchführst, du Walt Disney ähnlich bist? Der hat es ja nie durchgeführt. Nein, das kann es nicht sein. Die Idee ist, wenn du 100 Disneys gemacht hast, dann kann sein, dass du auch eines Morgens in die Arbeit kommst und die Kollegen dann sich überlegen, Gottes Willen, wer kommt heute? Kommt Mickey Mouse, kommt der knallharte Planer oder kommt ein miese, petriger Zerstörer, der alles kaputt macht? Genau, das ist der Disney. Viel Spaß damit. Und wenn du einen besonderen Wunsch hast, welches Format ich im nächsten Monat anpacken soll in der Formatanalyse, dann schreib mir das. Ansonsten werde ich mich irgendwie inspirieren lassen vom Lauf der Welt und schauen, welches passt. Und das war das erste, der erste Streich, der zweite kommt sogleich. Und damit end ich jetzt und wünsche dir viel Spaß mit deinen Zielen und dem Disney. Tschüss!